Am Wochenende wurde der 21-jährige Lorenz von der Polizei erschossen. Auf Social Media wird diskutiert, war das rassistisch motiviert? Wir schauen uns die genauen Fakten zu dem Fall an.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Julika Kott.
Und ich bin Leo Braun.
Diese Woche hätten wir es fast geschafft, nicht über Donald Trump zu sprechen. Aber das hat leider nicht geklappt, weil wir natürlich nochmal einordnen müssen, was es mit diesem Waffenruhedeal zwischen der Ukraine und Russland auf sich hat und welche Rolle da die USA gespielt haben.
Wir sprechen außerdem natürlich über den Papst und gucken, wenn Franziskus als progressiver Papst galt, was würde denn passieren, wenn jetzt ein Hardliner drankommt? Ja, und wir gucken auf Finn Kliemann, Till Lindemann und Jerome Boateng mit der Frage, gibt es ein Ablaufdatum für Cancel Culture? Und apropos, wir sprechen auch kurz über die Harry Potter Autorin Joanne K. Rowling. Steckt sie dahinter, dass der britische Supreme Court jetzt die Rechte von Transmenschen eingeschränkt hat?
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Diese Woche geht es in der gesamten Top 5 der Tagesschau fast nur um dieses eine Thema. Es geht um den Tod von Papst Franziskus am Ostermontag und das, was das alles ausgelöst hat. Wie Menschen auf der ganzen Welt um ihn trauern, was jetzt als nächstes passiert und wer der nächste Papst werden könnte. Das gehen wir jetzt alles mal nach und nach durch.
Genau, Papst Franziskus, der ist mit 88 Jahren an den Folgen von einem Schlaganfall gestorben. Einen Tag vor seinem Tod, da war er noch auf dem Petersplatz aufgetreten und hatte den Ostersegen gespendet. Allerdings sah er da schon ziemlich schwach aus. Einer der letzten, der den Papst noch lebendig gesehen hat, das war übrigens der US-Vizepräsident J.D. Vance. Und auf Social Media gab es deshalb jede Menge wilde Verschwörungstheorien und Memes dazu, dass Vance den Papst auf dem Gewissen hätte.
Ja, mein TikTok war auf jeden Fall auch voll damit. Naja, auf jeden Fall stehen seitdem jetzt Tausende und Zehntausende Menschen Schlange vor dem Petersdom, um sich von Franziskus zu verabschieden. Am Samstag um 10 Uhr gibt es dann die Trauermesse und danach wird er beerdigt. Und zwar anders als die meisten Päpste, nicht im Petersdom selbst, also da im Vatikan, sondern in seiner Lieblingskirche, der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom. Und für mich ist es ehrlich gesagt alles ein riesengroßer Throwback, weil ich war 2005 mit meiner Mom und meinem Bruder als Kind in Rom und das war rein zufällig genau der Zeitraum, als der damalige Papst Johannes Paul II. Gestorben ist. Das ist ja der letzte Papst, der im Amt gestorben ist. Der letzte, also Benedikt, ist ja zurückgetreten.
Heftig.
Und deswegen kommt es jetzt alles so, kommen die Bilder alle wieder hervor.
Wie war das denn damals? Was sind das da für Vibes, wenn da so ein Papst stirbt?
Es ist ein crazy Ding, weil ein Jahr danach, 2006, war ja das Sommermärchen in Deutschland, wo dann die ganze Welt irgendwie nach Deutschland kam und hier Fußball-WM gefeiert hat und so. Und eigentlich war das 2005 so ein bisschen ähnlicher Vibe. Also es war so, alle möglichen Menschen aus der ganzen Welt kamen in so Gruppen, haben halt Musik auf der Straße gemacht und so. Das war jetzt auch nicht, man liegt da ja nicht trauernd die ganze Zeit in den Armen oder so, sondern die ganze Stadt ist halt überfüllt mit Leuten aus ihren Ländern, die sich halt begegnen, die am Ende halt, das ist ja am Ende auch das, was Christentum ist so, dass man halt Austausch hat, dass man sich mag, dass man gegenseitig feiert, so, dass man halt einen Gottesdienst zusammen feiert, so. Und das war eine krasse, auch sehr positive Atmosphäre. Und wir haben uns natürlich dann auch, weil wir schon da waren, haben wir uns da in diese Schlange vor den Petersplatz gestellt. Und das ist auch wirklich wie so Public Viewing halt bei der Fußball-WM, wenn da vor Brandenburger Tor Kilometer lang die Leute stehen. Wir standen, glaube ich, so 3 Kilometer davon entfernt, haben nichts gesehen, außer über so riesen Bildschirme.
Richtig verrückt.
Aber um mal wieder hier zu Papst Franziskus zu kommen, diese ganze Trauerfeier jetzt, die soll insgesamt nicht mehr ganz so prunkvoll und aufwendig sein, wie das eigentlich halt wahrscheinlich bei Johannes Paul II. War, weil Franziskus ja insgesamt versucht hat, so diesen ganzen Prunk runterzuschrauben.
Genau, das hat er sich gewünscht. Außerdem laufen im Vatikan gerade schon die Vorbereitungen für die Wahl vom neuen Papst, das sogenannte Konklave, also wie der Film. Das folgt einem ziemlich detaillierten Drehbuch. Also das Konklave muss spätestens 20 Tage nach dem Tod vom alten Papst beginnen. Also das wäre dann in der ersten vollen Maiwoche, also was ist das, der um den 5., 6. Mai. Dafür reisen Kardinäle aus der ganzen Welt dann nach Rom und Kardinäle, Das sind nach dem Papst die ranghöchsten Geistlichen in der katholischen Kirche, die auch direkt vom Papst ernannt werden.
Stell dir vor, die einigen sich so ganz schnell. 6. Mai wird ja auch Merz zum Kanzler ernannt, wahrscheinlich, voraussichtlich. Stell dir vor, die nehmen ihm so die Show weg, weil er direkt ein Papst gewählt ist und alle richten nur noch über den Papst.
Das wäre wirklich ein großer Zufall.
Und eh eine Unverschämtheit von der katholischen Kirche, einfach ihre Veranstaltung oder diese Konklave nach einem Film zu benennen. Was ist denn das? Egal, einer dieser Kardinäle wird dann wahrscheinlich eben auch der nächste Papst, beziehungsweise einer der Kardinäle insgesamt, die jünger als 80 Jahre sind. Das sind aktuell 130, die es davon gibt, von insgesamt 250 Kardinälen. Also fast die Hälfte der Kardinäle ist über 80. Das ist crazy. Und diese 130 Leute, die unter 80 sind, die dürfen eben wählen, weil es gibt ein Höchstwahlalter und sind eben auch selbst wählbar und dürfen auch sich selber wählen. Die Wahl ist top secret. Die Kardinäle schließen sich nämlich in dieser Sixtinischen Kapelle ein. Die ist da direkt neben dem Petersdom, also da beim Vatikan. Und in dieser Sixtinischen Kapelle haben sie dann auch ein Handyverbot. Und sie bleiben dann da so lange zusammen, bis eine Person eine Geheimwahl eine Zweidrittelmehrheit hat. Und es gibt ja immer diesen Fun-Fact, dass theoretisch jeder zum Papst gewählt werden kann. Also man muss nicht Kardinal sein, man muss nicht einer von denen sein, um gewählt zu werden. Das stimmt auch tatsächlich. Zumindest könnte theoretisch eben jeder katholische, unverheiratete Mann zum Papst gewählt werden. Ich persönlich habe also noch Chancen. Das Problem ist aber, ich bin zu jung dafür. Man muss nämlich 35 sein, um Bischof werden zu können. Und man muss Bischof sein, um Papst zu werden. Aber wenn man zum Papst gewählt wird, ohne Bischof zu sein, dann wird man direkt nach seiner Wahl ganz schnell zum Bischof ernannt und dann zum Papst. Also das hätte geklappt, aber dafür müsste ich ein bisschen älter sein. Und naja, realistischerweise ist es sowieso alles nicht so, weil das letzte Mal, dass ein Nicht-Kardinal zum Papst gewählt wurde, das war vor 650 Jahren. Der Urban der VI., der war nur Bischof. Und das kam dann aber auch nicht so gut an. Also der wurde am Ende seiner Amtszeit vergiftet. Und bei Wikipedia steht der Satz, sein Tod löste allgemeine Freude aus. Also war nicht so eine gute Entscheidung. Dann hat man es halt jetzt 650 Jahre nicht mehr gemacht.
Ja, und bei wie läuft das eigentlich ab, wenn das Konklave wählt? Also was passiert da, bis entschieden wird, wer der nächste Papst wird? Es gibt pro Tag 4 Wahlgänge, 2 vormittags und 2 nachmittags. Und zwischen den Wahlgängen, da diskutieren die Kardinäle oder beten. Es gibt aber keine offiziellen Wahlkampfreden oder so. Und damit die Öffentlichkeit up-to-date bleibt, weil die haben ja kein Handy oder so, gibt's Rauchzeichen. Also wenn schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle steigt, dann hat sich das Konklave noch nicht geeinigt. Weißer Rauch zeigt dann, dass ein neuer Papst gewählt worden ist. Und der, wenn er dann die Wahl annimmt, der kann sich dann einen Papstnamen aussuchen, also zum Beispiel Franziskus oder Benedikt oder Johannes Paul oder so. Und dann tritt er auf den Balkon vom Petersplatz und stellt sich der Welt vor.
Und er wird anmoderiert mit Habemus Papam. Das ist ja so dieser Satz, den man kennen muss an der Stelle.
Und das ist auch ein Film.
Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Filme zu dem Thema. Und ich dachte ja immer noch mal persönliche Side-Story, dass Leo einer der Top- oder der Top-Papstname ist, weil es gab schon 13 Leos an Päpsten. Aber es ist tatsächlich nur Platz 6, Top 5 der Namen bisher sind Johannes, Gregor, Benedikt, Clemens und Innozenz. Und dann kommt erst Leo. Naja, viel wichtiger als der Name ist sowieso, was wird das für ein Typ so? Wie tickt dieser neue mächtigste Mann in der katholischen Kirche? Wird der nächste Papst liberal oder ein ultrakonservativer Hardliner, der kompromisslos einen harten Kurs fährt? Und was hätte das dann überhaupt für Auswirkungen? Wo kommt der Papst her und so weiter? Das sind jetzt Fragen, die sich, glaube ich, ganz viele stellen. Papst Franziskus war ja ein Argentinier, der erste nicht-europäische Papst ever, und kommt jetzt eben vielleicht jemand aus einem anderen Kontinent, also zum Beispiel aus Afrika oder aus Asien oder so. Mal gucken, ob wir das schon konkret sagen können. Darüber sprechen wir jetzt mit Elisabeth Pongratz aus dem ARD-Studio in Rom. Hi Elisabeth.
Ja, hallihallo.
Hi.
Bei Konklave denken ja viele vielleicht direkt erstmal an den Film, der im März die Oscars abgeräumt hat. In dem Thriller gibt es jede Menge Intrigen, informelle Treffen und Deals bei der Papstwahl. Deswegen unsere Frage, läuft es wirklich so ab?
Ja, ich glaube, es wird total spannend sein. Und es ist spannend, also so wie auch in dem Film. Ob es genauso abläuft, we don't know. Aber auf alle Fälle würde ich sagen, diese Absprachen, Intrigen, diese Vorbereitung, dass man den Kandidaten durchbekommt, den man haben will, Das gibt es hundertprozentig auch, weil es sind ja nicht nur Kirchenleute, Kardinäle, es sind vor allem auch Menschen.
Was weiß man denn insgesamt? Also ich stelle mir das total verrückt vor, wenn da die eben 130 Männer, ältere Männer, die ja auch alle super wichtig sind, da in diesem Raum zusammen sind und sich tagelang irgendwie auf einen Papst einigen wollen. Also was weiß man darüber, was da in dieser Sixtinischen Kapelle passiert?
Ich würde sagen, es hat sich schon einiges geändert zu dem, was vorher war, also weil Franziskus hat ganz, ganz viele neu ernannt von den Kardinälen. Und ja, es sind nicht nur Ältere dabei, es sind auch wirklich Jüngere schon dabei und viele kennen sich gar nicht. Und das ist so das Spannende, die haben sich gar nicht austauschen können bisher. Und da müssen sie sich erstmal richtig kennenlernen. Das können sie jetzt schon tun, weil eben jetzt zum Begräbnis treffen sich die regelmäßig, alle, die in Rom sind. Da bespricht man beispielsweise, wie jetzt das genau ablaufen soll, wie auch der Sarg dann in die Basilika kommt, wo Franziskus begraben werden will. Also das sind so diese konkreten Dinge. Aber ich glaube hundertprozentig, dass sie dann auch über andere Dinge sprechen. Vielleicht mal in der Pause, wenn man vielleicht sich mal beim Espresso, Kaffee zusammentrifft oder beim Wasser, dass man sagt, ja, was hältst du von dem und dem und dem? Also das kann man sich definitiv so vorstellen.
Ähnlich bei dem Wallomat gibt es jetzt auch den Kardinalomat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Genau. Okay.
Da kann man so Thesen durchklicken und gucken, mit welchem Kardinal man am ehesten auf einer Linie ist. Ich habe den auch gemacht und fand es ehrlich gesagt ganz lustig. Ich habe so ein paar Fragen absolut nicht verstanden, aber egal. Kannst du uns da vielleicht einen Überblick geben? Wer ist denn gerade im Rennen? Also wer sind in Anführungszeichen die Kandidaten, die realistische Chancen haben, Papst zu werden?
Also ich würde sagen, es ist ein Name kursiert schon seit Wochen, Monaten. Das ist natürlich der zweite Mann im Vatikan. Das ist der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Das war die rechte Hand von Papst Franziskus. Ich glaube, deswegen wird er auch genannt, weil er natürlich sehr bekannt ist. Also er war auch viel unterwegs und man sieht ihn überall. Und er ist aber Italiener. Und jetzt kommen wir schon an eine entscheidende Frage. Kann es noch mal ein Italiener sein? Weil wenn ich jetzt hier die italienischen Zeitungen lese oder so höre, dann ist klar, jetzt mal wieder ein Italiener, weil es war ein Pole, ein Deutscher, Argentinier. Jetzt ist mal gut und es sind auch viele italienische Kardinäle da. Es gibt auch einen hier, der ist der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Zuppi heißt der. Der ist in diese Richtung auch, was Franziskus war. Also der ist nah an den Menschen dran, der kümmert sich auch um die armen Menschen. Also eigentlich schon so eine Vorstellung, wo man sagt, ja, das passt, die Linie wird fortgesetzt. Aber wie gesagt, der ist Italiener. Und da ist schon die Frage, ob beispielsweise die Kardinäle aus Asien, die jetzt mehr geworden sind, aus Afrika, aber auch aus Amerika, weil in Amerika sind sehr, sehr viele oder mächtige Kardinäle, die teilweise progressiv sind und teilweise erzkonservativ. Also da, finde ich, da sieht man auch ganz genau, dass da auch die Kirche gespalten ist. Ja, und die Frage ist halt, ob die sagen, wir wollen nochmal einen Europäer haben oder wir wollen wieder einen Europäer haben oder sagen, nein, es muss jetzt jemand aus Asien sein oder aus Afrika. Da kursieren auch etliche Namen. In Afrika, Ambongo zum Beispiel, ein Kardinal, der sehr, sehr präsent ist, sich auch stark geäußert hat bei der Weltsynode. Das war im vergangenen Oktober. Da kamen viele zusammen von der ganzen Welt.
Ist es der Südafrikaner?
Nein, aus dem Kongo.
Bei Leo und mir kam beim Kardinalomat nämlich ein südafrikanischer Kardinal also auf Platz 1.
Auf Platz 1. Ah, ja. Ja, auch das. Es ist hochspannend. und ich denke, und die stehen natürlich für etwas. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass sich eine Mehrheit irgendwie sagt, wer wird jetzt gebraucht? Also brauchen wir jemanden? Es geht ja nicht nur um Reformen. Das ist etwas, was wir vielleicht in Deutschland wahnsinnig wahrnehmen, aber es ist eine Weltkirche. Und diese Kirche, Weltkirche ist so aufgestellt wie auch die Gesellschaft in der Welt. Das heißt, du hast Themen, die sind in Deutschland, denken wir sich, boah, ist ja Alltag, das kennen wir ja alle, in manchen afrikanischen Ländern oder auch asiatischen Ländern oder auch amerikanischen Staaten, wie wir ja jetzt auch sehen unter Donald Trump, haben die Menschen eine ganz, ganz andere Meinung dazu. Und dies unter einen Hut zu bringen, ist eine irre Aufgabe. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, das wichtigste Ziel des Papstes ist, die Weltkirche zu einen, also die Einheit zu bewahren. Und wenn du jetzt jemanden nimmst, der extrem wieder zurückgehen will oder jemanden nimmst, der extrem nach vorne gehen will, also der beispielsweise Weihe von Frauen sofort einführt, dann ist die Gefahr, dass man die anderen verliert. Das hat Papst Franziskus hundertprozentig auch gesehen. Deswegen ist er dann an gewissen Stellen nicht weitergegangen. Und ich glaube, das ist eher so der Punkt. Es ist nicht nur, natürlich uns interessiert auch, was ist das für ein Mann. Aber die Frage ist, in welche Richtung geht das Ganze und wie hält man alles zusammen?
Okay, verstehe ich. Aber nur weil du gerade Amerikaner könntest auch werden gesagt hast, wir können ausschließen, dass Donald Trump Papst wird, oder?
Ja, er ist männlich. Das ist eine der Voraussetzungen.
Aber er ist verheiratet.
Gemeint ist er auch. Das geht auch.
Nein.
Und dann sind wir schon am Schluss.
Bring die Kardinäle nicht auf Ideen. Ich habe mich gefragt, wir können, also du hast jetzt ein paar Leute genannt, wir können jetzt natürlich nicht alle Kardinäle durchgehen, die da in Frage kommen. Was ich mich eher gefragt habe, gibt es denn irgendwie so einen Automatismus, wenn jetzt Franziskus galt ja als eher progressiv, ja, hat eher auf diesen Prunk und diesen Reichtum verzichtet, hat sich viel für arme Menschen eingesetzt und so. Gibt es da so eine Art Automatismus, wo man sagt, jetzt kommt wieder eben jemand aus Italien, also jemand sehr Klassisches, vielleicht jemand, der so Hardliner-mäßig drauf ist, oder ist es wirklich komplett offen? Ja.
Also Automatismus gibt es überhaupt nicht und das sieht man auch seit Franziskus, dass dieser Automatismus nicht mehr gilt. An erster Stelle, es ist keine europäische Kirche mehr. Es ist wirklich, ich meine, es war immer eine Weltkirche, aber Franziskus hat jetzt das wirklich festgesetzt oder er verkörpert das, dass Europa nicht mehr der Nabel der Welt ist, nicht mehr im Zentrum, dass eben andere Erdteile auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist mal das Entscheidende, eben dadurch, dass er aus Argentinien kam. Das nächste ist, dass er sich Franziskus genannt hat. Also wenn wir jetzt schon bei den Namen sind, wenn der neue Papst sich jetzt Franziskus der Zweite nennen wird, ist klar, in welche Richtung es gehen wird. Weil Franziskus als Name ist Programm. Er hat eben das zum ersten Mal gewählt, hat sich damit auf Franz von Assisi bezogen, also den Heiligen, der eben nah bei der Schöpfung ist, der sich um die Armen gekümmert hat, der quasi alles, allen Reichtum von sich weggegeben hat. Also das wäre ein eindeutiges Zeichen, in welche Richtung es weitergehen wird. Aber schon jetzt, wie gesagt, ist die Kirche nicht diejenige mehr, die wir unter Johannes Paul II. Gehabt haben.
Was hätte das denn für Auswirkungen, wenn jetzt wirklich ein richtig konservativer Papst wird, also auch über die Kirche hinaus?
Was verstehst du unter richtig konservativer Papst?
Naja, der sich zum Beispiel gegen sexuelle Minderheiten einsetzt oder sehr gegen Abtreibung. Ich muss auch an Ratzinger denken, der nach Afrika reist und sagt, zum Beispiel Verhütung, Kondome, die helfen nicht gegen AIDS, etc., etc. Also das ist, was ich jetzt so als Hardliner verstehen würde.
Das ist spannend insofern, weil, also wenn ich mir jetzt so diese Anteilnahme anschaue am Tod von Franziskus, die Tausende von Menschen, also wir haben jetzt irgendwie mehr als 130.000 Menschen, die fast rund um die Uhr in den Petersdom geströmt sind, um sich zu verabschieden. Und ich habe mit echt wahnsinnig vielen gesprochen. Viele haben mir auch gesagt, ja, wir kommen einfach dahin, weil er uns berührt hat, weil er uns angesprochen hat. Und wenn jetzt nun der Vatikan oder wenn die Kardinäle das sich anschauen, und sie wollen natürlich, dass ja auch ihre Botschaft gehört wird, also dass sie eine Rolle spielen, kann ich es mir irgendwie schwer vorstellen, dass man dann sagt, man geht von dieser Linie wieder ganz weg. Also das ist, es kann natürlich passieren, es kann tatsächlich wirklich alles passieren, aber da dann damit zu argumentieren, also mit welcher Begründung, was aber nicht heißt, dass man zu gewissen Dingen, eben Thema Abtreibung, da war Franziskus auch ganz klar, also Abtreibung ist ein No-Go. Das ist halt einfach, aber das ist nicht, weil es modern oder konservativ ist, sondern weil es einfach das Ursächliche, das Ursprüngliche der Religion, dieser Religion bedeutet, dass man eben ein Leben nicht töten darf. Also so sehr Franziskus offen war und eben sich geöffnet hat, Bezug auf Sexualmoral, Bezug auf Frauen, also er hat die Rolle der Frauen immens gestärkt, nicht richtig wahrnehmbar, aber doch an entscheidenden Stellen, so bleiben gewisse Überzeugungen natürlich bestehen. Das Leben muss geschützt sein. Da wird sicherlich keine Änderung kommen.
Elisabeth Ponkratz aus dem ARD-Studio in Rom, vielen Dank.
Gerne.
Danke dir. Ja, aber bis feststeht, wer der neue mächtigste Mann in der katholischen Kirche wird, das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Und da halten wir euch natürlich am Laufenden.
So, damit haben wir das Papstthema abgehakt und wir sind ja eigentlich immer noch mitten in den Tagesschau-Posts. Es gibt nämlich noch einen einzigen Post, bei dem es nicht um den Papst geht, sondern es geht um Elon Musk. Diese Woche kam nämlich die News raus, dass der Gewinn von Tesla um 71% eingebrochen ist. Das ist jetzt nicht besonders überraschend. Elon hat darauf dann aber auch schnell reagiert und angekündigt, dass er im Mai wieder zu Tesla zurückkehrt, beziehungsweise, dass er auch seine Arbeit bei Doge reduzieren will, also diese Agentur, die gerade alle Amtsträger in den USA feuert. Man muss dazu sagen, es war von Anfang an geplant, dass er nur für eine begrenzte Zeit eben für die Trump-Regierung arbeitet, und zwar echt nur bis Mai. Also das ist alles so, wie es vorgeplant war.
Und ja, und das war's diese Woche auch schon mit den Tagesschau-Posts, und wir schauen jetzt mal auf die anderen News.
In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag ist in Oldenburg ein 21-jähriger Mann namens Lorenz von der Polizei erschossen worden. Das Thema ist über die Woche auf Social Media ziemlich hochgekocht, weil Lorenz ein schwarzer Mann war und es deswegen die Vermutung gibt, dass es sich um mutmaßlich rassistische Polizeigewalt handeln könnte.
Der Fall, der soll jetzt aufgeklärt werden. Es ist nämlich nicht klar, wie und warum der Polizist geschossen hat und was davor passiert ist. Jetzt kommen ganz viele soll und hätte und könnte, weil es einfach noch nicht geklärt ist, wie gesagt. Aber im offiziellen Polizeibericht steht, Lorenz wurde an dem Abend an der Tür von einem Club abgewiesen, weil er anscheinend eine Jogginghose getragen hat und nicht reingekommen sein soll. Lorenz soll dann Pfefferspray gegen die Security verwendet haben. Dabei sollen auch ein paar Leute, die in der Nähe standen, leicht verletzt worden sein. Er soll dann abgehauen sein. Daraufhin soll ihm eine Gruppe von Leuten hinterhergelaufen sein. Und laut Polizei soll Lorenz die mit einem Messer bedroht haben. Die Gruppe ist dann geflohen. Danach soll Lorenz auf eine Polizeistreife gestoßen sein. Und da soll er wieder das Pfefferspray genutzt haben und die auch mit einem Messer bedroht haben. Das steht, wie gesagt, in diesem Polizeibericht. Ein 27-jähriger Polizist soll sich dann bedroht gefühlt haben und dann viermal auf Lorenz geschossen haben, der dann im Krankenhaus gestorben ist.
Genau, jetzt wird natürlich viel diskutiert, darf die Polizei das überhaupt und so. Also laut Polizeigesetz dürfen Schusswaffen nur eingesetzt werden, um AngreiferInnen zu stoppen. Im offiziellen Polizeibericht steht auch, Lorenz wäre der Polizei bedrohlich nahe gekommen, weswegen die Polizei dann geschossen haben soll. Und die Obduktion hat dann eben ergeben, dass Lorenz die Schüsse von hinten abbekommen hat. Ein Schuss in den Kopf, in den Oberkörper und in die Hüfte. Und ein vierter Schuss soll ihn am Oberschenkel gestreift haben. Dieser Obduktionsbericht hat für viele die Darstellung der Polizei in Frage gestellt, weil das eben nicht mehr so richtig hinkommt, dass der denen nahe gekommen sein soll, aber dann eben von hinten erschossen wurde.
Der Polizist, der wurde jetzt schon mal suspendiert und es gibt gegen ihn jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Totschlag. Das wird aber standardmäßig so gemacht in den Fällen. Das Ermittlungsverfahren, das betreut jetzt die Polizei in Delmenhorst, das ist ein Ort in der Nähe von Oldenburg. Und daran gibt es auch Kritik. In Delmenhorst ist nämlich erst 2021 ein migrantischer Jugendlicher in Polizeigewahrsam gestorben. Und dieser Fall, der ist noch bis heute ungeklärt.
Ja, und es gibt noch mehr Kritik an diesem Polizeibericht. Es ist nämlich auch unklar, ob Lorenz überhaupt wirklich ein Messer dabei hatte. Das steht zwar in dem Bericht drin, aber Belege gibt es dafür bisher nicht. Und es steht eben auch die große Frage im Raum, wäre die Situation unter anderen Umständen auch so eskaliert? Und da geht es eben ganz konkret auch um die Frage, wäre die Situation auch so gewesen, wenn Lorenz nicht schwarz gewesen wäre. Also wurde Lorenz erschossen, weil er der Polizei gegenüber tatsächlich gefährlich wurde? Oder war das rassistisch motiviert? Also wurde er wegen seiner Hautfarbe kriminalisiert und als gefährlich gelesen und war dann die Polizei eben schneller bereit, einen Schuss abzugeben?
Auf Social Media werden jetzt auch Vergleiche aufgestellt zu anderen Fällen in Deutschland, bei denen schwarze bzw. migrantische Menschen von der Polizei erschossen wurde und wo unklar ist, ob das eben verhältnismäßig war. Zum Beispiel an Mohammed, der 2022 durch Schüsse von der Polizei getötet wurde, oder Bilal, auf den 34 Mal geschossen wurde im Jahr 2023.
Ja, in Oldenburg gibt es auf jeden Fall jetzt sehr viel Trauer natürlich. Lorenz soll da im Fußballverein gespielt haben und soll in der Stadt auch recht bekannt gewesen sein. Und es hat sich jetzt auch ein Bündnis aus FreundInnen und Familie von Lorenz geformt. Sie fordern die lückenlose Aufklärung von dem Fall und haben eine Kundgebung für Freitagabend organisiert.
Wir müssen diese Woche auch noch mal ein kleines Ukraine-Update machen. Donald Trump, der feiert sich nämlich richtig ab, weil er behauptet jetzt, kurz davor zu sein, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden. Trump hat diese Woche nämlich verkündet, Russland ist zu einem Deal mit der Ukraine bereit, der das Ende vom Krieg bedeuten könnte. Der Einzige, der noch zustimmen müsste, sei der ukrainische Präsident Selenskyj. Und ihn zu überzeugen, das sei schwieriger. Das klingt jetzt erstmal alles total hoffnungsvoll, dass die Ukraine dem Deal von Russland und den USA zustimmt. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich.
Was genau in dem Deal steht, das ist gerade noch nicht bekannt. Da sind über die Woche hinweg aber aus verschiedenen Quellen Infos durchgesickert und daraus kann man eben schon sehr viel lesen. Und zwar, dass die Ukraine die Annexion der Halbinsel Krim offiziell anerkennen soll. Die hat Russland 2015 ja völkerrechtswidrig eingenommen und damit wäre sie dann offiziell Teil des russischen Gebietes, was der Ukraine vielleicht nicht unbedingt gefällt. Moskau soll im Gegenzug praktisch die jetzigen Grenzen einfrieren, also nicht weiter in die Ukraine vordringen. Das bedeutet dann auch, dass die ukrainischen Regionen im Osten, also Donetsk, Cherson und Saporizhia und ein Großteil von dem Gebiet Luhansk unter russischer Kontrolle bleiben würden. Außerdem sollen die amerikanischen Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden und im Gegenzug soll die Ukraine der EU beitreten dürfen, nicht aber der NATO.
Man hört es vielleicht schon raus, dieser Deal, der kommt Russland viel mehr entgegen als der Ukraine. So werten das auch Expertinnen. Also da ist jetzt nichts mehr mit Sicherheitsgarantien durch die USA die Rede, wie das jetzt irgendwie noch Anfang des Jahres war. Expertinnen und PolitikerInnen, die bezeichnen diese Vorschläge deswegen jetzt als Diktatfrieden. Also ein Diktatfrieden, das bedeutet, dass die Bedingungen für das Ende von einem Krieg nicht im Einvernehmen von beiden Kriegsparteien ausgehandelt werden. Stattdessen stellt der Sieger die Bedingungen und entscheidet zum krassen Nachteil der anderen Kriegspartei.
Genau, und es gibt tatsächlich auch ExpertInnen, die sagen jetzt, dass dieser Deal praktisch eine Kapitulation von der Ukraine gleichkommen würde. Also, dass sie einfach aufgeben würde, würden sie jetzt diesem Deal zustimmen. Aber wie eben schon gesagt, dass sie dem Deal, wie er jetzt ist, zustimmen, das gilt als super unwahrscheinlich. Allein dieser Punkt mit der Krim, der geht sogar gegen die Verfassung der Ukraine. Das hat Selenskyj auch nochmal auf Twitter ganz deutlich gemacht, nachdem die Infos zu dem Deal durchgesickert sind. Putin selbst hat sich übrigens noch nicht offiziell zu dem Deal geäußert, aber die Ukraine und auch Kiew werden immer weiter beschossen. Also was Frieden angeht zumindest, spürt man da noch nichts.
In London haben am Wochenende richtig viele Menschen gegen ein Urteil vom britischen Supreme Court demonstriert. Mit dem werden nämlich Rechte von Transfrauen richtig heftig eingeschränkt. Der Supreme Court, das ist quasi das britische Verfassungsgericht, und der hat entschieden, die legale Definition von Frau zu ändern. Das heißt, ab jetzt zählt für die Definition von Frau nur noch das biologische Geschlecht. Und das heißt, dass Transfrauen unter dem Gleichstellungsgesetz jetzt nicht mehr als Frauen gelten und damit halt nicht mehr vor genderspezifischer Diskriminierung geschützt werden.
Genau, dieses Urteil, das wird echt heftige Auswirkungen auf das Leben von Transfrauen in Großbritannien haben. Sie werden zum Beispiel keine Frauenumkleiden oder Frauentoiletten mehr benutzen dürfen. Wenn sie ins Gefängnis müssen, dann dürfen sie nicht mehr ins Frauengefängnis. Auch wenn es um die Sicherheitskontrollen geht, dürfen jetzt männliche Polizisten Transfrauen körperlich eben durchsuchen.
Und was ich auf Reddit und auf TikTok und Insta auch mitbekommen habe, ist, dass es nicht nur konkret um diese Auswirkungen geht und um Toiletten oder sowas, aber dass halt richtig viele Transpersonen einfach übelst Angst haben und einfach total verunsichert sind. Wo darf ich jetzt wo, in welche Toilette gehen? Was heißt es eigentlich für mich? Und wie reagieren zum Beispiel vielleicht auch Leute, wenn ich auf das Männerklo oder auf das Frauenklo gehe und so? Und auf das Urteil haben auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty UK reagiert und die sind jetzt super enttäuscht und sagen, dass das Urteil jetzt zu mehr Transfeindlichkeit führen könnte. Und die Autorin und Transaktivistin Charlie Craigs, die hat auch ihren Frust gegenüber Channel 4 News so zusammengefasst.
I don't care too much about being recognized as a woman because I just don't want to be recognized or I just want to be left alone. And I think that's what we all want after this war against our tiny community. We are less than 1% of the population and it's been a constant onslaught against us and we just want to be left alone.
Also, sie wären eine kleine Minderheit, nur 1% der Bevölkerung. Es gibt ständig Attacken gegen sie und sie wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Eine andere Frage, die jetzt offen ist, was heißt es eigentlich für intergeschlechtliche Menschen? Also Leute, die nicht klar dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet werden können. Das Gericht sagt nämlich einfach, Geschlecht ist binär. Also entweder hat eine Person zwei X-Chromosome oder eben XY-Chromosome. Und das Ding ist halt, so funktioniert das vielleicht für die meisten Menschen, aber eben nicht alle. Intergeschlechtliche Menschen können nämlich zum Beispiel einen Chromosomensatz XXY haben. Die werden überhaupt nicht berücksichtigt. Und noch eine andere Frage, die offen ist, ist, was das für Transmänner bedeutet und ob jetzt auch die legale Definition von Mann geändert wird.
Okay, aber wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass sich der Supreme Court mit der Frage befassen musste? Die Organisation For Women Scotland, die hatte eine Entscheidung von einer schottischen Regionalregierung angefochten, weil diese auch Transfrauen in die Frauenquote inkludiert hatte. For Women Scotland, das ist eine Organisation, die sich nach eigenen Angaben für die Rechte von Frauen einsetzt, damit aber Transfrauen ausschließt. Sie werden deshalb auch TERFs bezeichnet. Das steht für Trans Exclusionary Radical Feminists. Bisher waren sie mit ihrer Beschwerde vor 2 Gerichten gescheitert, aber jetzt eben in letzter Instanz haben sie vom britischen Supreme Court Recht bekommen.
Genau, und das ist auch der Grund, warum man rund um diese Gesetzänderung oder dieses Urteil auch ganz oft den Namen Joanne K. Rowling hört, also die Harry Potter Autorin. Sie unterstützt nämlich diese For Women Scotland und zwar auch finanziell. Die Autorin, die hat laut Medienberichten rund 70.000 Pfund gespendet an diese Organisation. Und nachdem das Urteil verkündet wurde, hat sie ein Foto gepostet, auf dem sie ganz entspannt eine Zigarre raucht. Und sie hat dazu geschrieben, I love it when a plan comes together. Also sie liebt es, wenn ein Plan aufgeht. Ja, und das wird jetzt natürlich auch von sehr vielen Leuten kritisiert. Joanne K. Rowling war ja schon lange in der Kritik, dass sie eben gegen Transrechte vorgeht. Und jetzt hat sie, die Organisation, die sie unterstützt, tatsächlich in Großbritannien eben das Leben von vielen Transpersonen mutmaßlich deutlich verschlechtert. Finn Kliman ist zurück und zwar jetzt so richtig. Der hatte vor 3 Jahren ja diesen riesigen Shitstorm. Wir erinnern uns, Jan Böhmermann hat im ZDF damals Chats veröffentlicht mit dem Zitat Krise kann auch geil sein und hat dann in der Sendung auch erklärt, wie Finn Kliman Corona-Masken verkauft hat, die angeblich aus Europa kamen. So hat Finn Kliman das gesagt, aber in Wirklichkeit sollen sie aus Bangladesch gekommen sein und er hat Corona-Masken öffentlichkeitswirksam an Flüchtlinge gespendet und Böhmermann zeigt eben in der Sendung, dass diese Masken fehlerhaft gewesen sein sollen.
Und das Ganze ist vor allem deswegen so groß geworden, weil Kliman sich immer so als der coole, kumpelige Typ mit guten Werten dargestellt hat, der geile Sachen baut und sich dabei auch noch für Menschen einsetzt. Und dieser Skandal, der hat halt eben diese Fassade total zum Bröckeln gebracht. Und viele Leute waren mega enttäuscht von Kliman. Der ist dann erstmal untergetaucht und galt eigentlich auch als gecancelt.
Ja, und was heißt gecancelt sein? Jetzt heißt es offenbar, nach 2 Jahren Pause ist diese Cancel-Zeit offenbar vorbei. In den letzten Monaten ist er immer wieder aufgetaucht, hat zum Beispiel ein Interview im Podcast Hotel Matze gegeben, hat ein Album rausgebracht, das auch eine Woche auf Platz 1 der Charts war. Und jetzt gibt es eben eine neue Doku. Ich hoffe, ihr vermisst mich in der ARD-Mediathek. Und damit ist das ganze Ding jetzt 3 Jahre her.
Unter anderem über diese Doku wollen wir jetzt sprechen oder dieses Comeback. Und zwar mit Alexander Prinz, dem dunklen Parabelritter. Der ist nämlich nicht nur ein Funkkollege, sondern ist auch selbst in der ARD-Doku zu Gast gewesen und hat danach auch noch ein Video zum Thema rausgebracht. Hi Alex.
Moin. Hallo. Schön hier zu sein. In der ARD-Doku war ich tatsächlich der Böse. Rein von der Dramaturgie und dementsprechend werde ich natürlich auch alles tun, um dem hier gerecht zu werden.
Ja, wobei, also ich meine, es wurden ja so in den Kommentaren die verschiedenen Seiten gezeigt und da warst du halt eher auf der Seite Finn Kliman ist der Böse, würde ich sagen. Ich glaube, dem können wahrscheinlich auch sich manche, die die Doku gucken, auch zuordnen. Aber erklär vielleicht erstmal, also du sagst in deinem Video über diese Doku, dass Finn Kliman eben der wandelnde Beweis dafür ist, dass in Deutschland niemand gecancelt werden kann. Warum denn nicht?
Also das sich sozusagen auf Deutschland bezieht, das würde ich auch aufbrechen. Ich würde sagen, grundsätzlich kann keiner wirklich gecancelt werden. Das liegt schon alleine daran, dass man nicht allen gleichermaßen erklären kann, warum jetzt sie sich spezifisch von jemandem distanzieren sollen. Ja, mal ein verständliches Beispiel. Wenn man zum Beispiel jemanden outcallt, dass er Steuerhinterziehung begangen hätte, ja, dann gibt es bestimmt einige, die sagen, feel your bro, ja, ich versuche auch immer das Finanzamt so ein bisschen zu bescheißen, das ist doch ein Kavaliersdelikt, ist doch nichts dabei. Und das jetzt mal auf andere Zusammenhänge hochskaliert, sage ich mal. Ne? Das war ja jetzt besonders drastisch oder besonders emotional, weil es um Masken ging. Das Thema Masken war zu dem Zeitpunkt das Thema schlechthin. Wir hatten den Maskenskandal mit Jens Spahn und da hatten wir ja diese ganze Frustration im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zusammen. Dazu muss man jetzt sagen, wir leben ja alle in unseren Bubbles. Ja, jetzt wir, die jetzt in der Medienlandschaft beispielsweise unterwegs sind. Und jede Bubble findet andere Dinge verwerflicher als eine andere Bubble. Also es gibt immer ganz unterschiedliche Einschätzungen davon, was moralisch akzeptabel ist, was moralisch nicht mehr akzeptabel ist und an welchem Punkt man einen Creator beispielsweise fallen lässt. Und dementsprechend ist die Überraschung eigentlich überraschend, dass nach einem solchen Cancel, in Anführungszeichen Cancel-Aufruf, eine Person nicht hundertprozentig gecancelt wird. Ja, weil also nicht jeder hat dieselbe Sicht auf die Dinge wie man selbst.
Du hast ja vorhin schon über die Doku gesprochen, an der gab es ja auch relativ viel Kritik. Du warst wirklich nicht der Einzige, der gesagt hat, nein, Finn, wir vermissen dich nicht. Viele kritisieren zum Beispiel, dass die Doku zu gefühlig ist und Finn darin irgendwie ja aufgesetzt wirkt und irgendwie ja man sehr nah an ihn rankommt und irgendwie er richtig viel Platz hat, um seine eigene Wahrnehmung und seine eigene Geschichte irgendwie darzustellen und das dann irgendwie auch sehr kalkuliert wirkt. Wenn man aber in die Kommentare unter Finns neues Video guckt, dann freuen sich aber auch richtig viele, dass er wieder da ist und sagen, sie vergeben ihn und hätten ihn eben doch vermisst. Warum sollte man es den Fans nicht gönnen und Finn Kliman selbst vielleicht eine zweite Chance geben?
Also es ging nie darum, Finn Kliman keine zweite Chance zu geben. Die Kritik war ja immer, warum gehst du nicht drauf ein, was man jetzt an Kritik hier sozusagen vorträgt? Warum beginnst du damit zu gaslighten, die Woken verantwortlich zu machen für die Fehler, die du begangen hast? Warum übernimmst du nicht einfach die dir nachgewiesenen Probleme als deine Verantwortung und sagst, hey, scheiße gelaufen, wir machen das jetzt besser. Ich glaube, er hätte gar nicht pausieren müssen. Ich glaube, er hätte sich gar nicht zurückziehen müssen, wenn er am Anfang damit anders umgegangen wäre. Also es ging gar nicht darum, ihm die zweite Chance abspenstig zu machen. Es ging einfach nur darum, dass er für sein wirtschaftliches Handeln da Verantwortung übernimmt. Und ein Großteil seiner Zielgruppe ist nach wie vor Fan. Das sieht man an seiner Reichweite. Das sieht man, wie ihr gerade gesagt habt, an den Kommentaren. Finn wurde von vielen seiner Fans nie gecancelt. Die Kritik, die da auch in den Kommentaren damals zu sehen war, die Kritik, die auf Social Media gelaufen ist, die in den Medien gelaufen ist, die kam ja zu einem bestimmten, meines Erachtens ziemlich großen Bestandteil von Leuten außerhalb seiner Bubble. Ja, einer meiner besten Freunde beispielsweise ist Finn Kliman-Fan und nach wie vor geblieben und ist durch diesen Skandal auch nicht davon abgerückt.
Okay, aber also wenn du jetzt sagst, die Cancel Culture in Deutschland ist nicht erfolgreich oder ist generell nicht erfolgreich, das check ich so. Es gibt verschiedene Bubbles und es wird immer jemanden geben, der sagt, das, was ihr da kritisiert, ist mir eigentlich egal. So, ich würde jetzt trotzdem mal in die Gegenposition gehen wollen. Immerhin war er jetzt seit 3 Jahre lang aus dem Mainstream raus und selbst wenn er jetzt wieder auftaucht, es ist ja gesellschaftlich an ihm völlig klar markiert worden, dass sein Verhalten nicht geht, dass das mehrere Jahre die Karriere zerstören kann. Sein Publikum hat vielleicht was daraus gelernt, also vielleicht skeptischer zu sein, wenn jemand sich eben als zu moralisch überlegen darstellt. Und auch andere Promis, denke ich mal, sind wahrscheinlich durch diesen Fall irgendwie gewarnt worden, dass man sich vielleicht nicht als zu hoch moralisch irgendwie darstellen soll, wenn man das eigentlich gar nicht halten kann. Und das, also das wäre so mein Gedanke dazu oder halt insgesamt gesagt, war der Umgang nicht am Ende gesellschaftlich okay? So, also es wurde klar markiert, es gibt hier ein Problem, aber irgendwann ist es dann auch wieder gut.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, der Hinweis darauf, dass man sich nicht moralischer darstellen sollte, als man selbst ist, ich glaube, das ist etwas, das tatsächlich positiv und erfolgreich war. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich bin kein Fan von Cancel Culture, ja, weil Cancel Culture an und für sich schon der Fehler ist eigentlich. Eine Person des öffentlichen Lebens wegen einer einzelnen Verfehlung, wie wir es ja fast tagtäglich auf Social Media sehen, in Grund und Boden zu stampfen, das ist eine Katastrophe. Das ist ein absolut katastrophaler Umgang, den wir miteinander haben. Und wozu das führt, das Ergebnis sehen wir jetzt, dass wir jetzt quasi jahrelang da nicht kritisch genug mit dieser Cancel Culture umgegangen sind. Weil das vermeintlich ja die moralisch richtige Idee war, wegen kleiner Verfehlung auf jeden mit der riesigen Keule einzuhauen. Wir haben einfach keine Fehlerkultur. Wir zeigen auf dich und sagen, du bist jetzt sozusagen der Feind oder das Problem oder der moralisch verfehlt ist, aber wir geben den Leuten nicht die Möglichkeit, sich zu entschuldigen, damit zurückzurudern, sich zu verbessern und daraus zu wachsen. Das ist das, was ich problematisch finde, dass man der Person gar keine andere Wahl lässt, in diesem Prozess des Shitstorms, als sich da zurückzuziehen und sich zu verhärten gegenüber Leuten, die es thematisch gut meinen. Ja? Und deswegen habe ich vorhin auch gemeint, ich glaube, die meisten wären eigentlich bereit gewesen zu akzeptieren, dass er sich entschuldigt und dass er es einfach besser macht. Aber das Feeling war viel aggressiver, die Fronten viel verhärteter. Und das ist Teil von dieser Cancel Culture. Und das führt dann dazu, dass wenn jemand wie Kliman auf seine Fehler hingewiesen wird, das nicht mehr darin besteht, dass man sagt, das war scheiße, entschuldige dich, mach's besser, sondern die eine Seite will ihn lynchen und die andere Seite sagt, nee, es ist eh nichts passiert, weil dieser Cancel-Mob übertreibt und will ihn eigentlich nur zerstören und deswegen unterstützen wir ihn jetzt doppelt so hart. Also es gibt eigentlich nur noch Fronten, die auf dieser Basis eines moralischen Orkans gegeneinander kämpfen, aber das Thema an und für sich fällt unter den Tisch und es wird danach keine Verbesserung geben. Und das ist das, was ich gerade halt sehe, dass Finn Kliman in dieser Dokumentation da sitzt und im Grunde immer noch denselben Film fährt, den er vorher gefahren hat und auf dasselbe sozusagen hinarbeitet, was vorher eigentlich auch schon der Fall war. Und das finde ich eigentlich so schade, weil im Grunde ist jetzt, es gab keine Erkenntnis, es gab keinen Verbesserungsprozess, keinen Lerneffekt. Es ist alles wie vorher, aber er hat gesehen, okay, ich kann zurückkommen, weil andere, die dieser woke Mob früher in Anführungszeichen gecancelt hat, sind auch wieder da. So, das ist meine Erkenntnis aus all dem, was ich jetzt gesehen habe und das finde ich sehr, sehr schade.
Glaubst du denn, es ging besser?
Die Frage ist, an welchem Punkt ist so ein Empörungszug nicht mehr aufzuhalten? Und ich glaube, die Art, wie Böhmermann ihn da in Grund und Boden gestampft hat, war unumkehrbar.
Aber er hat ihn doch nicht in Grund und Boden gestampft. Er hat aufgedeckt, er hat investigativ gearbeitet und hat aufgedeckt, dass es einen Missstand gibt und hat das an die Öffentlichkeit getragen. Und dann finde ich, also zu sagen, dass die Cancel Culture oder dass da irgendwelche woken Menschen quasi gegen ihn gehetzt haben, gegen Finn Kliman, finde ich dann irgendwie nicht so ganz korrekt, weil wenn jemand eine Person...
Nee, das hat er ja gesagt. Er hat dann so ein Statement rausgehauen, wo er gesagt hat, die Woken wollen mich jetzt canceln im Grunde. Also er hat Teile seiner Zielgruppe quasi dadurch aktiviert, dass er da dieses Gaslighting betrieben hat. Dass er sich als Opfer dargestellt hat. Und das ist ein Reflex, der super schädlich ist für die Diskurskultur und der natürlich dazu geführt hat, dass er sich überhaupt nicht hat bessern müssen, weil ein Teil seiner Zielgruppe einfach gesagt hat, okay, offensichtlich ist alles, was hier an Argumenten gekommen ist, völliger Schwachsinn und sie wollen ihn nur zerstören, das sind Neider und wie auch immer. Und das ist halt das Üble, dass am Ende keine Verbesserung dadurch zustande kommt.
Du warst kritisch gegenüber der Cancel Culture und ich finde schon, dass man, wenn eine Person in der Öffentlichkeit was macht, womit man nicht einverstanden ist, dass man auf jeden Fall sagen kann, weil wir vorhin von den Bubbles gesprochen haben, dass man sagen kann, in meiner Bubble ist das nicht akzeptiert und das ist das schlecht und das werte ich als was Schlechtes und deswegen möchte ich diese Person nicht mehr supporten und dadurch kann man auch sagen, weiß ich nicht, als Institution, als Event, keine Ahnung was, so eine Person möchte ich jetzt nicht bei mir einladen, weil die vertritt nicht die Werte, die ich in der Öffentlichkeit sehen will. Und was Finn Kliman angeht, hast du das ja selbst gesagt. Er hat ja den Fehler nicht eingesehen. Er hat ja bis heute, habe ich den Eindruck aus der Doku, irgendwie Schwierigkeiten zu gestehen, dass er halt einen Fehler gemacht hat und dass da sehr wenig Introspektion passiert ist und dass er einfach aus den Fehlern nicht gelernt hat, die er da in der Vergangenheit gemacht hat. Und das finde ich irgendwie das, was schade ist an der ganzen Diskussion über Finn Kliman, dass es anscheinend bei ihm nicht angekommen ist und es geschafft hat, das so ein bisschen sich als Opfer der Cancel Culture darzustellen, obwohl er ja offensichtlich nicht gecancelt ist, weil er ist ja noch da, beziehungsweise wieder da. So.
Ich finde, man kann ja schon den Begriff Cancel Culture in sich kritisieren, weil es halt keine gesellschaftlich abgestimmtes Verhalten gibt, wo alle sich dran beteiligen. Das hast du ja basically ganz am Anfang gesagt. Und am Ende ist es halt ein Konglomerat aus Einzelentscheidungen von Leuten, die entweder dann sagen, yo, ich fühle halt nicht mehr Finn Kliman, vielleicht habe ich früher seine Videos geguckt, jetzt will ich das nicht mehr gucken, dann machen das halt Hunderttausende oder Millionen Leute, dann wird er gecancelt, dadurch, dass alle Leute sagen, wir wollen das nicht mehr. Aber auch da sind halt wieder individuelle Verhaltensweisen, die dann auch dazu führen, verzeihe ich ihm jetzt nach 3 Jahren oder verzeihe ich ihm nicht? Ist es jetzt gut gelaufen, schlecht gelaufen? Hat er sich entschuldigt? Hat er seine Fehler aufgearbeitet oder nicht? Ich glaube, am Ende muss das jeder selber entscheiden. Und das macht es halt so wahnsinnig kompliziert. Und man wird wahrscheinlich auch keine Antwort als Gesellschaft finden können, wie man damit künftig umgehen soll, weil...
Aber das ist ja auch eine emotionale Debatte, weil er so ein Idol war, weil er so ein Vorbild war und sich da so hingestellt hat und so toll und kumpelhaftig war. Und da sind dann einfach, das ist emotional, das ist vielleicht jemand, mit dem die Leute aufgewachsen sind und so. Und dann ist man halt dementsprechend enttäuscht von der Person.
Ja, und ich meine, wer ist die Instanz, die jetzt festlegen darf, okay, 3 Jahre reichen jetzt oder 3 Jahre sind viel zu viel oder zu wenig. Also es ist ja völlig absurd. Ne? Alles, was man machen kann, ist zu zeigen, was gewesen ist und was jetzt ist. Und das war ja auch der Ansatz dieser Dokumentation. Ich glaube nur, dass Finn das halt einfach wieder schamlos ausgenutzt hat, sich anders darzustellen oder die Situation anders darzustellen, als es ist. Und deswegen war mein Beitrag diesbezüglich auch so, ach komm schon, wirklich. Der Neustart hätte doch ein Neustart sein können. Ne? Und wir wären ja alle bereit gewesen, das dann auch wieder ihn mit offenen Armen zu empfangen, glaube ich, oder die meisten von uns, wenn er gesagt hätte, boah, ey, ich habe verkackt und jetzt mache ich es einfach anders, aber den Vibe habe ich halt überhaupt nicht.
Das Schöne ist, dass zumindest solche Sachen wie die juristischen Gegebenheiten dann geklärt werden und er hatte eine Strafe bekommen, auch wenn es dann nur ein Vergleich war vor Gericht, deswegen keine Verurteilung oder so, aber zumindest gibt es nochmal eine andere Instanz, die drüber guckt, außer Medien und die Gesellschaft. Aber vielen Dank dir, Alexander Prinz, beziehungsweise der dunkle Parabelritter, für deine Einschätzung zu dem Thema.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal auf der Metaebene.
Und jetzt drehen wir nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Bei den Oscars darf man jetzt nur noch abstimmen, wenn man die Filme vorher auch wirklich gesehen hat. Das klingt irgendwie selbstverständlich, aber das war es bisher anscheinend nicht. Das sagen zumindest anonyme Berichte. Ganz grob funktioniert das so bei den Oscars, dass die Leute von der Academy darüber entscheiden dürfen, darüber abstimmen dürfen, wer welchen Oscar gewinnt. Und die Academy, das sind Leute aus der Filmindustrie, ungefähr 10.000. Und die haben halt einfach so dieses Privileg. Und um zu überprüfen, ob die dann auch wirklich alle Filme angeschaut haben, soll es in Zukunft einen internen Streaming-Service und so Extra-Formulare geben, mit denen sie das nachweisen sollen. Inwiefern man da vermeiden will, dass diese Regel nicht irgendwie umgangen wird, das ist aber noch nicht klar. Also man könnte ja theoretisch einfach den Film streamen, aber halt nicht vor dem Fernsehen sitzen oder so, keine Ahnung. Und es gibt auch noch eine zweite Regeländerung, und zwar sind Filme, die KI benutzen, jetzt offiziell erlaubt. So richtig verboten war es ja irgendwie eh nicht, aber es gab bei den letzten Oscars ein paar Kontroversen dazu. Da haben nämlich die Filme The Brutalist und Emilia Perez KI benutzt, und jetzt heißt es, dass der Einsatz von KI bei der Nominierung weder helfen noch schaden würde.
Die Facebook, Instagram und WhatsApp-Firma Meta und Apple müssen der EU jetzt 700 Millionen Euro Strafe zahlen. Sie sollen nämlich angeblich ihre starke Marktstellung ausgenutzt haben, um ihre eigenen Produkte zu pushen. Bei Apple geht es zum Beispiel darum, dass man Inhalte nur über den App Store runterladen kann, statt auch über andere App Stores oder Google Play Stores oder was es da auch immer gibt. Und bei Meta geht es um personalisierte Werbung. Seit letztem Jahr muss man ja wählen, ob man für Instagram oder Facebook monatlich Geld bezahlt oder eben alternativ personalisierte Werbung im Feed hat. Und so hätten die NutzerInnen eben keine wirklich freie Wahl, argumentiert die EU. Meta hat die Regelung mit der Werbung zwar schon leicht abgeändert, verändert. Die Strafe müssen sie aber trotzdem zahlen. Und Apple soll seinen NutzerInnen jetzt Alternativen zum App Store bieten. Das Unternehmen will aber jetzt erstmal dagegen klagen. Und Meta wird vermutlich das Gleiche machen. Also ob die 700 Millionen im Endeffekt wirklich zahlen müssen, das steht noch nicht ganz fest.
Ein Mini-Pups-Bruchteil ihres Gewinns. Und die EU hätte tatsächlich laut Gesetz einfach viel mehr von denen verlangen können. Und die hat wirklich den untersten Satz angesetzt und nicht 10% ihres Gewinns, was irgendwie, weiß ich, ein paar Milliarden gewesen wäre. Also die kommen vielleicht sogar noch mal ganz gut davon weg.
Ja, ich glaube, die Marge allein, die Apple durch Apps verdient, ist so riesig im Milliardenbereich, dass sich für die so klar lohnen würde, einfach die 700 Millionen, selbst wenn die jedes Jahr 700 Millionen zahlen müssen, weil sie das einfach nie ändern werden. Ich glaube, das hat überhaupt keine Auswirkungen.
Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks. And that's cool. And that's pretty much all there is to say.
So klingt das allererste YouTube-Video. Das ist jetzt diese Woche 20 Jahre alt geworden. Das Video heißt Me at the Zoo und zeigt Jawed Karim, einen der Mitbegründer von YouTube, der vor einem Elefanten steht in einem Zoo. Und mit diesem Video feiert die gesamte Plattform jetzt ihren 20. Geburtstag. Hier in Deutschland ging es ja ungefähr so ein Jahr später los. 2006 hat Cold Mirror dann angefangen, YouTube-Videos hochzuladen. Später kamen dann auch Leute wie Gronkh oder Waititi dazu, zu denen ja auch Phil Laude gehört. Seitdem ist YouTube zu einer der bekanntesten und größten Plattformen geworden. Wie hast du den Anfang von YouTube erlebt?
Naja, am Anfang halt ganz viel mit Cold Mirror. Cold Mirror, die war die beste Zeit. Die ganzen Harry Potter-Synchros. Und da war das ja noch viel weniger, dass man sich so an einzelne Influencer oder Creator oder so gebunden hat, sondern dass man wirklich einfach sich irgendwelche random Videos auf dem Schulhof gezeigt hat und gesagt hat, hey, guck, da kennst du, keine Ahnung, Lord of the Weed und keine Ahnung, so. Dann kannte das aber auch jeder. Und dann haben auch nichts draus gezogen, so. Also, Cold Mirror hatte ja zum Beispiel, oder hat nie Werbung auf ihren Videos. Das heißt, sie hat an sich von diesem ganzen Riesenerfolg, dass jeder das kannte, finanziell zumindest erstmal nichts rausgeholt, außer dass sie dann zu Funk gekommen ist. Dem besten Content-Netzwerk von allen.
Wenn ihr Lust habt, so wie Leo ein bisschen nostalgisch zu werden, dann gibt es gerade auch eine neue Doku-Reihe vom NDR zum Thema. YouTube Changed My Life heißt die. Den Link zur Doku in der ARD-Mediathek, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Nächste Woche gibt es Neues zu den Koalitionsverhandlungen. Am Montag stimmt nämlich die CDU über den Koalitionsvertrag ab. Und am Mittwoch wissen wir dann auch, ob die SPD, die eine Mitgliederbefragung macht, diesem Vertrag auch zustimmt. Das könnte noch ein bisschen spannend sein. Solange können die SPD-Mitglieder auch noch abstimmen. Außerdem wird in den nächsten Tagen danach veröffentlicht, wer welchen Ministerposten bekommen könnte, bis der Koalitionsvertrag unterschrieben wird, dauert es dann aber noch mal eine Woche.
Und nächste Woche ist auch wieder ein Feiertag. Am Donnerstag ist der 1. Mai, also der Tag der Arbeit. Und der wird auch Kampftag der Arbeiterbewegung genannt. Für den Tag sind einige Demos angemeldet. Demonstriert wird da zum Beispiel für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit. Und ist auch bekannt für ein bisschen gewaltvollere Demos, oder?
In großen Städten, ja. Oder auf Dörfern mit sehr viel Alkohol. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Tag in Deutschland mit den meisten Traditionen überhaupt. Und die Nacht davor, der Tanz in Mai, ob man da Maibäume in Bayern aufstellt oder stimmt, Hexentanz macht oder mit dem Bollerwagen durch die Gegend zieht oder so. Ich glaube, da gibt's sehr viele verschiedene Traditionen.
Euche, ja. In Frankreich ist das nichts mit Alkohol und Gewalt, sondern da geht man mit Maiglocken demonstrieren und ist alles sehr friedlich und schön. Genau.
Ja, die teutonische Tradition braucht ihren Alkohol. Ich glaube, das verbindet alle, diese verschiedenen regionalen Bräuche. Sie sind alle sehr stark auf Alkohol ausgelegt. Toll. Egal, das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke euch allen, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Und ich bin Julika. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Salamander. Salamander machen übrigens nur sehr selten Geräusche und das ist dann auch echt nicht so laut. Aber haben wir trotzdem gefunden für euch. Und dann haben wir noch eine Frage in den Kommentaren gehabt, was es eigentlich mit diesen ganzen Infotieren auf sich hat. Und deswegen, Leo, wie hat das angefangen? Warum gibt es Infotiere bei uns im Podcast?
Genau, also wir hatten auf der Insta-Seite, als wir die relativ neu hatten, irgendwann das erste Mal so einen Infopost, also sehr viel Text mit sehr viel Information. Und weil Instagram nun mal Likes braucht, weil es halt eine Social-Media-Plattform ist, die auf Interaktion angewiesen ist, haben wir damals überlegt, wie kriegt man das hin, dass jemand auch einfach Informationen liken würde, die ja keinen Like-Impuls, wie es da immer so schön heißt, haben. Und deswegen haben wir ja da das Infotier dazu erfunden und das hat tatsächlich dazu geführt, dass mehr Leute auch Info-Inhalten einen Like geben. Dann haben wir das immer weiter durchgezogen und als dann der Podcast, weiß ich nicht, 1-2 Jahre später gestartet ist, haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz schön, wenn es so ein zusammengehöriges Ding gibt.
Ja, okay, cool. Danke, dass du das einmal erklärt hast. Ja, ich würde mal sagen, damit beenden wir auch mal die Folge. Also, ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Fruchtfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.